Moin Sina.
Moin Manuel.
Neue Woche, neuer Podcast. Diese Woche unser Thema, waren wir es doch schon immer, das Klima beruhigt sich schon wieder. Und wir haben gerade im Vorgespräch darüber gesprochen, geht doch eigentlich schon wieder. Ist doch gar nicht mehr so warm. Was stellen die sich denn alle an?
Wobei ich glaube, es kommt schon drauf an, wo du gerade bist. Bei uns an der Küste ist jetzt mal so 2-3 Tage wirklich Luft holen und atmen angesagt. Aber wenn du mal so Richtung Mitteldeutschland guckst, dann Richtung Süddeutschland, zu Frankfurt und weiter, da hast du heute, wir nehmen am Samstag auf, auch 28, 29 Grad. Und ich finde, das hört sich gar nicht so viel an, aber wir haben ja in dieser Woche jetzt gelernt hier bei uns, was so 30, 31 Grad, wie sich das eigentlich anfühlt. Und ich fand es vor allen Dingen am Mittwoch wirklich grenzwertig. Ich musste noch zu einer Kreistagssitzung. Wir waren in Horumasil im Haus des Gastes, keine Klimaanlage, es ging kein Lüftchen durch diesen Saal. Ich habe so viel Wasser getrunken wie schon lange nicht mehr und ich habe das Gefühl gehabt, ich kann mich überhaupt nicht runterkühlen. Also es war wirklich, ich hätte auch keine Rede halten können, ich hatte nur komische Phasen im Kopf. Also es war wirklich, wirklich nicht angenehm.
Aber du hattest ja deine Sommertour und der Name war Programm. Und ich hatte letztes Mal schon gefragt und ich frage mal ganz gezielt, wie war es auf dem Golfplatz? Also wie handhaben die das? Wässern die jeden Tag? Wie ist das logistisch? Nehmen die Trinkwasser? Haben die einen Brunnen? Wie wird das gehandhabt?
Die können ja kein Wasser nehmen, was zum Beispiel zwischendurch in so Gräben zurückfließt, weil teilweise ein bisschen Salzwasser mit zurückfließt. Und wenn die dieses Wasser nehmen würden auf dem Golfplatz, dann wären die Pflanzen, also dann wäre der Rasen auch hin. Also ja, sie nehmen Grundwasser beziehungsweise Leitungswasser. Wir haben mit ihnen darüber schon auch gesprochen. Also ich war nicht nur alleine da, sondern zwei grüne Kolleginnen und Kollegen waren auch mit. Und es war ein ganz guter Austausch. Ich war auch relativ provokant in meinen Fragen. Gar nicht, weil ich dann so gedacht habe, so ein Golfplatz, sondern weil es mich wirklich auch interessiert. Also es ging natürlich um das Spiel an sich und um vielleicht auch die elitäre Sicht auf diesen Sport, der aber, wenn du nach England guckst oder nach Irland, gar nicht elitär ist. Da ist es ein Volkssport, da ist es ein Breitensport. Bei uns ist es was anderes. Und es ging aber auch darum, wo du jetzt hin wolltest, wie ist eigentlich die Pflege von so einem Golfplatz? Und dieser Golfverein Friesland Wilhelmshaven, der hat zum Beispiel 5 Greenkeeper. Also ich hätte angenommen, die haben da irgendwie 1, 2, aber die haben gleich eine Abteilung von 5. Und die sind jetzt auch in der Sommerhochsaison, also eigentlich fängt die ja im Frühjahr an und geht bis Herbst, also wo die Golferinnen und Golfer wirklich auch viel auf dem Platz sind. Und da sind die Greenkeeper auch die ganze Zeit da. Da ist auch Urlaubssperre und so weiter. Also die sind da wirklich die ganze Zeit am Arbeiten. Aha. Und die haben verschiedene Bereiche im Golfplatz, wo dann gemäht wird. Und also die haben 60 Hektar an insgesamt Fläche und 1,2 Hektar werden wirklich richtig kurz gemäht, weil das vor allen Dingen auch diese Bereiche sind, wo du dann puttest, also wo du einlochst. Ne? Da muss das ja ganz kurz sein. Und dieser Rasen, das ist wirklich, das fühlt sich an wie ein Teppich. Also das ist echt irre. Und da wird dann auch bewässert, nur auf diesen Stücken. Und das wird dann auch nur nachts gemacht. Nachts macht ja auch viel mehr Sinn. Also ne, verdunstet ja auch nicht so viel. Also das passiert dann wirklich alles nachts. Und insofern haben die uns mal aufgezeigt, wie die mit Klimawandel umgehen, weil die merken das auch. Also die gucken ja auch, wie sie ihren Golfplatz weiter pflegen können. Liegt auch ein bisschen daran, welchen Boden du hast, also wo der Rasen drauf wächst. Ne? Das ist ganz interessant und ganz wichtig und war wirklich ein ganz interessanter Termin, der einfach auch mal wieder so Augen geöffnet hat. Und einfach mal sich ein bisschen unterhalten, sich mit den Menschen austauschen, vielleicht ohne Vorurteile auch mal zu so einem Golfplatz gehen. Das lohnt auf jeden Fall und die machen da eine ganze Menge. Die haben ja auch viele Teiche auf so einer Golfanlage, wo du dich als Golfer immer aufregst, wenn der Ball dann da landet, weil dann kannst du halt nicht mehr weiterspielen. Und diese Teiche haben ja auch Uferzonen. Und da haben die zum Beispiel ja auch ganz viel Tierwelt, Artenvielfalt, viele verschiedene Enten, Frösche, Libellen, aber natürlich auch Insekten, also alles, was sie so haben in dem Bereich nach den Teichen, das ist dieses Semi-Rough, nennt sich das, wo das Gras länger steht, da wächst dann auch Klee. Super, kennst, ich weiß nicht, ob du Klee in deinem Garten hast, ich habe es in meinem Garten, sehe auch gerade, also da sind auch mal wirklich viele Bienen, Hummeln und sonst was dran. Also insofern ist so ein Golfplatz biodiverser, als man eigentlich denkt.
Ich habe gedacht, die Teiche werden immer angelegt, um den Absatz für Golfbälle zu erhöhen.
Das ist auch ein Grund.
hat er gesagt.
Nein, nein, aber könnte ja so sein. Und ich meine, am Ende kommt es auf die 3,5 Golfbälle, die du dann da reinschlägst, auch nicht an. Weil wir waren ja gerade bei der Tierwelt, beim Klima und deshalb wollte ich die Teiche auf jeden Fall mit reinbringen, weil die kühlen ja auch, also dann so ein Golfplatz wieder runter, ne? Also Wasserflächen kühlen, da kommen wir ja gleich auch noch drauf. Und das war ganz gut, dass ich auch vormittags auf dem Golfplatz war zur Sommertour. Das war am Dienstag, da war es ja schon sehr heiß. Und der Mittwoch dann ja auch noch. Und ja, also dieses Jahr war Sommertour, also der Name war Programm. Da hast du recht.
Cool.
Was hast du erlebt? Weil jetzt haben wir ja schon, sind wir nahtlos in unsere Fragerunde zur Woche eingestiegen. Ich habe natürlich noch ganz viele andere Termine gehabt, aber das kann ich zwischendurch mal so mit reinfließen lassen. Erzähl, was du gemacht hast.
Ich kann nicht mit Natur dienen. Also klar, ich halte mich immer draußen auf, aber ich habe mich tatsächlich weitestgehend mit KI beschäftigt und ich hatte es dir, glaube ich, auch geschrieben. Ich bin super genervt von den schlechten Ergebnissen bei ChatGPT und Co. Und man merkt irgendwie, dass die KI dümmer wird. Und dem bin ich irgendwie ein bisschen auf den Grund gegangen, habe mal geschaut, wie entwickelt sich da, was ist da los und wie steigen die Zugriffszahlen. Und vor 2 Jahren hättest du mich gefragt, hätte ich gedacht, wow, das wird alles übernehmen und das wird einen riesengroßen Schritt machen. Und jetzt würde ich ein Stück zurückrudern, weil ich wirklich Phasen oder Themen habe, wo ich es wirklich nicht mehr gebrauchen kann. Und auf einmal fange ich wieder an, klassisch zu googeln. Das heißt, je mehr Menschen die KI nutzen und je weniger Menschen diese Ergebnisse in Frage stellen, desto öfter denkt die KI ja auch, ja, ist eigentlich richtig. Und da kommt zum Teil wirklich Schrott raus. Also gerade für dieses spezielle Thema, ich nutze ja, und du glaube ich auch, KI zur Recherche. Und das habe ich jetzt fast alles, das klingt komisch, aber von Hand ergoogelt, Studien nochmal zusammenfassen lassen und gucken, weil man sich da aktuell nicht so richtig drauf verlassen kann.
Das ist ja voll oldschool, wenn man jetzt wieder googeln muss. Ja. Also, wo sind wir da denn angekommen? Aber das ist halt das Problem bei diesen Large Language Modellen, also diesen Sprachmodellen der KI, dass ja nicht wahr ist, was wahr ist, sondern wahr ist, was je mehr es reinkommt in die KI, desto wahrer wird es. Und da ist halt der Punkt, den du gerade gesagt hast, wenn es nicht hinterfragt wird, wenn es nicht korrigiert wird von den Userinnen und Usern, dann sagt die KI, naja, dann ist das wohl wahr, ne? Dann ist ein Himmel halt immer rot und Rasen immer blau. Nein, ist nicht
ärgerlich.
So.
Also bloß nicht copy and pasten, immer hinterfragen, das muss nicht immer stimmen oder stimmt häufig nicht, was in der KI steht. Also ein Grundwissen sollte man auf jeden Fall mitbringen.
Vielleicht liegt es aber auch daran, dass es eine amerikanische KI ist und wir jetzt vielleicht langsam auf die europäische umsatteln sollten. Vielleicht ist die noch ein bisschen klüger. Das ist ja die Mistral aus Frankreich. Vielleicht kommen wir da besser mit klar.
Ja, nutze ich tatsächlich auch. Und ich habe aus unserer Arbeitsgruppe den Tipp bekommen, dass man da ja mit Archiven arbeiten kann. Das heißt, man lädt Unterlagen hoch und es wird dann wirklich nur aus diesem Fundus geschöpft. Und das sorgt wirklich für viel, viel bessere Ergebnisse und viel, viel mehr Kontrolle.
Ja, aber du legst dir ja eine eigene Datenbank an. Damit.
Genau, bevor wir hier in den KI-Podcast abdriften und wir viel über Wissen und Hinterfragen sprechen, sind wir eigentlich schon beim Thema Klima und der etwas provokante Titel, der natürlich dazu beitragen soll, dass dieser Podcast gehört wird, weil häufig und ist einfach Klima oder Wetter ist Klima. Das heißt, die typische Aussage, ach, bei uns war es schon immer heiß und so ein bisschen Hitze, das tut uns doch schon nichts und die sollen sich nicht so anstellen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, das nehmen wir mal zum Anlass, ein bisschen über das Thema Klima zu sprechen. Also was bedeutet Klima eigentlich, CO2 und so weiter, was bedeutet das auch für die Migration und so weiter und so fort. Finde ich eigentlich ein sehr, sehr spannendes Thema.
Ich würde gerne auf die aktuelle Lage erstmal eingehen, weil die Woche war ja schon irgendwie was Besonderes, ne? Es war, also wir haben immer so einen Rekordsommer jagt den nächsten, einen Rekordtemperaturtag jagt den nächsten. Also da kommt man schon fast gar nicht mehr hinterher. Und wenn man sich ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, dann gab es diese Woche sogar Brennpunkte auf der ARD dazu. Das finde ich jetzt auch nicht mehr so normal. Also ich erinnere mich an warme Sommer, auch als Kind, als Jugendliche, aber da gab es keine Brennpunkte, weil der Sommer warm war, ja, weil er war warm, aber er war nicht heiß und vor allen Dingen war er so früh nicht so heiß.
Ja.
Und wenn man jetzt mal nach Sachsen und nach Thüringen schaut, da brennen rund 1000 Hektar Wald. 45 Personen sind evakuiert worden, 300 Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW, Bundeswehr und so weiter sind vor Ort und versuchen da den Flammen da gerecht zu werden. Ja. In Thüringen selber, also das war gerade in Sachsen, in Brandenburg, in Thüringen selber sind 1000 Einsatzkräfte nochmal unterwegs. Mhm. Und das Schlimme ist, die fangen jetzt an und müssen arbeiten, müssen sich quasi um das Feuer kümmern, obwohl jetzt eigentlich noch gar nicht Waldbrandsaison ist.
Ja.
Die kommt ja quasi erst noch und die sind dann jetzt schon alle auf. Und da merkt man vielleicht schon so ein bisschen das Problem, dass nach hinten raus, also wenn wir dann irgendwann mal so im August sind, in diesem, wie sagt man so schön, typischen Altweibersommer, da wo es dann eigentlich knackig wird, so Ende 20 Grad, da sind die alle schon auf, die ganzen Feuerwehrleute, weil die jetzt schon Ende Juni löschen müssen, dann eben Anfang Juli. Und das ist schon ganz schön heftig. Und wir haben, also ich meine, 30 Grad bei uns hier an der Küste ist das eine. Und wenn du mal eben in die Nordsee fährst und dann abends noch eine Runde paddeln gehst, dann ist das ganz schön und dann bist du wieder runtergekühlt.
Ja.
Ich habe das auch gemacht, einmal abends unter der Woche. Das war wirklich sehr schön.
Ja.
Aber es waren ja 39, teilweise 40 Grad in Deutschland. Also wir reden nicht irgendwie von Südfrankreich oder Sizilien oder so, wo man das vielleicht schon mal mehr kennt, sondern wir reden von Deutschland, wir reden von tropischen Nächten, das heißt, wo die Temperatur nachts nicht mehr unter 20 Grad geht. Und also ich weiß ja nicht, wie dir das geht, und vielleicht liegt das auch am Alter und ich werde auch zu alt, weiß ich nicht. Dann ich kann das gar nicht mehr. Das ist nicht mehr gut, wenn das so warm ist. Ich brauche das, das muss ein bisschen abkühlen, damit man auch vernünftig und gut schlafen kann, oder? Wie geht dir das?
Ja, es geht so irgendwie so 2-3 Tage, bis die Wärme irgendwie im Haus ist. Und wenn sie dann da ist, kriegt man sie ja auch nicht raus. Und dann, wenn man nicht mehr schlafen kann, wenn es so warm ist, dass man nicht mehr schlafen kann, das hasse ich wie die Pest. Tatsächlich. Und es ist, wenn man sich mal überlegt, also es wird ja immer nur, also die Temperatursprünge sind ja gar nicht so hoch. Aber wenn man sich mal überlegt, also ich glaube, jeder so im Haus so seine Wohlfühltemperatur. Bei uns ist das so 21,5 Grad. Wenn es im Haus überall 21,5 Grad ist, dann fühlen wir uns wohl, dann ist alles super. Wir hatten aber unsere Wärmepumpe bekommen und da waren es nur 19,5. Und das war kalt. Und wenn es 2 Grad wärmer ist, dann ist uns heiß. So. Und das ist einfach der Punkt, ne? Also Europa hat sich seit 2015 gegenüber dem vorindustriellen Niveau um 2,2 Grad erhöht. Also das sind genau diese 2,2 Grad, die Komfort oder Nicht-Komfort ausmachen können. Und das finde ich wirklich erschreckend.
Ja, und wenn man sich dann nochmal anschaut, dass 2024 das wärmste Jahr seit Beginn der Messung war, also wir wissen ja noch nicht, was am Ende bei 25 rauskommt, aber ich habe schon so eine Idee. Auf jeden Fall liegen 9 der 10 wärmsten Jahre seit 1881, so lange geht das zurück, die sind erst seit 2014 passiert.
Ja.
Also das muss man sich mal vorstellen, in welcher Enge jetzt, in welcher Taktung quasi ein heißes Jahr das nächste folgt und übertrumpft und es wird halt auch immer noch heißer. Und also der Juni 2025, also jetzt der Juni, der hat jetzt schon 17 Hitzetage dieses Jahr gehabt. Also die Hälfte des Junis waren Hitzetage. Juni, wir sind nicht im August. Das muss ich einfach nochmal so eindringlich sagen. Und genau das ist der Hammer. Und wenn wir mal geguckt haben, in Spanien zum Beispiel, fing es ja sehr früh an, dass es dort auch heiß wurde. Also richtig, also da waren ja über 40, da waren teilweise 45 Grad. Das ist ja der Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, also ich wüsste nicht, was ich da machen soll. Also das ist etwas, was mich schon so mitnimmt. Also ich habe gerne Sonne. Ich habe es auch gerne warm. Ich sitze auch gerne draußen und in der Sonne und genieße das auch. Aber wenn das so heiß wird, wenn das so drückend wird, wenn du das Gefühl hast, du kannst nicht mehr richtig gut atmen. Und nochmal, wir sind hier an der Küste. Jetzt stell dir mal vor, du sitzt irgendwo in Köln oder in Düsseldorf oder in Frankfurt. Also furchtbar.
Das haben wir, wenn wir Landeier in die Stadt fahren, und du musst ja regelmäßig nach Hannover, aber wir fahren so alle 2-3 Monate mal nach Hamburg oder nach Berlin, und da ist Hitze einfach nochmal etwas ganz anderes. Die Straßen sind mehr oder weniger dichter asphaltiert und du merkst richtig, dass die Hitze nicht nur von oben, sondern auch von unten kommt und du bist einfach platt. Also dieses Mikroklima in der Stadt, das ist wirklich sehr, sehr unangenehm und da haben wir es hier auf dem Land wirklich noch gut. Also wenn ich irgendwie im Wald gehe, dann ist es direkt 2, 3, 4 Grad kühler. Durch die Bäume, die da beschatten, das ist auch eine ganz andere Luftfeuchtigkeit und das wird halt immer weniger tatsächlich.
Wo du gerade sagst, 2, 3, 4 Grad, ich habe noch ein paar andere Zahlen dazu gefunden, dass wenn du in den Städten bist, also dass sie überhitzen, hast du ja gerade genauso beschrieben und die sind teilweise bis zu 10 Grad wärmer als das Umland. Also dadurch, dass du da diese Verdichtung hast, die versiegelten Flächen, du hast kaum Grün, 10 Grad, das musst du dir mal vorstellen. Heißt also, wenn wir irgendwie bei dir in Büppel 20 Grad haben, dann sind halt in Oldenburg 30. So, ne? Also um das einfach sich mal vorzustellen, wenn es halt heiß ist. Und das ist ja nicht nur nicht schön, sondern wir müssen hier auch mal ganz klar Klartext reden. Dadurch sterben auch Menschen. Also wir haben 3000 Hitzetote jährlich in Deutschland und europaweit im Rekordsommer 2022, also vor 3 Jahren, das waren 100.000 Menschen. Das muss man sich mal vorstellen. Das geht so unter. So
spricht niemand drüber, ne?
Nein, genau. Und deshalb sind wir ja da von Politik aufs Ohr, um genau das mal anzusprechen. Weil ich habe mich auch gefragt, als du mit dem Thema um die Ecke kamst, unter der Woche, als es so heiß war, habe ich gesagt, so, ja, können wir mal machen. Aber wenn wir jetzt irgendwie mit Klima kommen, dann wahrscheinlich rollen schon einige Leute mit den Augen und sagen, oh, voll uncool, oh, dieses Thema ist ja eigentlich sowas von out. Und dann habe ich überlegt, Mensch, ist das eigentlich gut, dass wir das machen? Aber ich glaube, wir müssen das machen, weil es halt so heftig ist, wie es ist. Und da müssen wir einfach mal drüber sprechen, auch gar nicht mit dem Finger auf irgendwas zeigen, sondern einfach mal drüber reden, was bedeutet es. Und ich finde es gut, dass du im Vorgespräch, was wir immer so haben, auch gesagt hast, du willst mal auf den wirtschaftlichen Aspekt gehen, weil den habe ich mir nämlich auch rausgesucht. Weil es geht hier nicht nur um, wir fühlen uns ein bisschen zu heiß. Es geht nicht darum, es sterben Leute. Es geht auch darum, dass es richtig, richtig, richtig viel Geld kostet.
Ja, also richtig, richtig, richtig viel Geld. Ne? Also wir haben es ja, wir haben es im Ahrtal gesehen, ich glaube 35 bis 40 Milliarden tatsächlich für eine, also nur in Anführungszeichen, eine Hochwasserkatastrophe. Das heißt, selbst wenn man eine wirtschaftsorientierte Partei ist oder sich so nennt, dann muss es ja im eigenen Interesse sein, da präventiv gegen vorzugehen. Weil wenn ich einen Haushalt habe, wenn der letztendlich verabschiedet ist und der ist noch knapper, als man eigentlich denkt, obwohl man einen Topf Geld gefallen ist, dann kann ja immer diese eine Katastrophe kommen, die halt dazu führt, dass es wirklich sehr, sehr viel Geld kostet, dass die Infrastruktur vor Ort wirklich, wirklich um Jahre zurückwirft und das ist einfach ein Riesenproblem. Und wenn diese Partei dann, wenn wir mal von Wirtschaft weggehen, wenn das dann noch eine Partei ist, weiß nicht, ob es so eine gibt, die sich das Thema Migration auf die Fahne geschrieben hat und sagt, meine Güte, hier links und rechts, da kommen aber ziemlich viel, wir machen die Grenzen mal dicht und hier darf nicht jeder rein, da müsste man eigentlich ein noch größeres Interesse haben, darauf zu achten, weil die Anzahl an Klimaflüchtlingen, die kommen wird, also es ist nicht ob oder so, sondern die werden kommen. Die Frage ist nur wann und die werden zu uns kommen.
Weil und die Frage ist auch noch, wie viele.
Und wie viele, genau. Und die werden zu uns kommen, weil das hier noch angenehm sein wird, im Gegensatz zu den südlichen Ländern. Dann wird das Länder komplett auf den Kopf stellen und das wird uns Probleme bescheren, die bis dato noch nie da waren.
Und das Problem ist ja, wenn wir jetzt über Klimaflüchtlinge reden, dann denken wir vielleicht so, oh, es kommen Leute aus, keine Ahnung, Afrika, aus dem nahen, fernen Osten, wie auch immer. Die kommen und die kommen nach Europa und die kommen nach Südeuropa und in Südeuropa ist aber auch nichts mehr, weil in Spanien ist jetzt schon nicht mehr viel los. Ich hatte ja mal erzählt, dass ich letztes Jahr dort war und gedacht habe, Mensch, da könnte man ja vielleicht mal schön campen und ich war sehr erschrocken, A, wie trocken es war, B, wie wenig Wasser noch in irgendwelchen Flussbetten war, wenn da überhaupt noch was drin war.
Ja.
Und aber auch erschrocken dann darüber, wie viel Obst und Gemüse da noch angebaut wird, wo ich mir denke, wie funktioniert denn das mit dem Wasserverbrauch, wo die ja schon gar kein Wasser mehr haben. Also auf kurze Sicht wird es auch verwüsten, ne, dieses Land. Also Südspanien wird Wüste werden. Das heißt also, die Spanierinnen und Spanier selber werden gezwungen sein, weiter in den Norden zu ziehen. Plus die, die noch von weiter weg südlich kommen. Also ja. Das wird sich ganz schön knubbeln Richtung, ne, Mitteleuropa, Richtung Nordeuropa. Die Frage ist nicht ob, das hast du schon gesagt, sondern wann. Also wie lange wird es dauern? Es gibt viele verschiedene Klimamodelle, die ja immer wieder berechnet haben, wann werden Kipppunkte erreicht werden, wo es quasi keine Rückkehr mehr gibt, also wo der Point of No Return ist. Und immer wieder sind diese Klimamodelle nicht mehr aktuell, weil die Zeit schneller ist als die errechneten Modelle.
Ja.
Und das ist halt auch wirklich sehr erschreckend. Und weil du die wirtschaftlichen Punkte angesprochen hast, es gibt eine Studie von der Allianz Research, also von einem Versicherer. Und die berechnen das ganz genau, weil die am Ende Schäden versichern und teilweise sind die ja auch Rückversicherer. Das heißt, die Rückversicherer versichern die Versicherer. Das ja. heißt, also da ist wirklich eine ganze Menge Geld dicht da im Topf. Und die Allianz hat eine eigene Abteilung nur für diesen Bereich Klima, muss man sich mal vorstellen. Das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie so, dass einer, der gerade mal Zeit hat, der sitzt am Rechner und tippt da mal kurz zwei Sachen ein. Nein, nein, die haben da eine komplette Abteilung für.
Ja.
Und Allianz Research prognostiziert für 2025, also für dieses Jahr, jetzt schon einen Rückgang des deutschen BIP, ich meine, das ist eh nicht hoch, aber um 0,1 Prozentpunkte aufgrund von Hitzetagen. Und wir haben ja schon gar kein hohes BIP mehr. Ja. Und Friedrich Merz setzt ja so drauf, dass das wieder steigt. Und ja. dann kommt auch noch die Hitze. So, für Europa bedeutet das minus 0,5 Prozent Rückgang. Das sagt nicht irgendwer, das sage ich nicht, weil ich denke so, manche ist heute aber ganz schön warm und ich kann mir das vorstellen und ich glaube das, sondern da sitzen Menschen, Männer, Frauen, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als diese Wetter, diese Klimamodelle auszuwerten, hochzurechnen, sich anzugucken, was ist gerade aktuell, damit sie dann sagen können, das wird passieren.
Ja.
Und das finde ich schon ganz schön heftig.
Das finde ich wirklich heftig. Und jetzt ist die Frage, ich habe ungefähr einen Tag recherchiert. Wir haben jetzt beide keinen wissenschaftlichen Background und wir haben uns jede Menge Fakten drauf geschafft. Wie kommt es denn, dass so viele Menschen den Klimawandel leugnen, also sagen, dass er menschgemacht ist? Und wie kann es sein, dass die aktuelle Politik sich diesem Thema fast nicht annimmt und unsere neue Wirtschaftsministerin die Uhr sogar noch ein bisschen zurückdreht? Also wie kann das sein?
Naja, wenn du anerkennst, dass du ein Problem hast, dann ist das erstmal schon mal gut. Wenn du dann sagst, ich bin der Grund für das Problem, dann bedeutet das, dass du sagen musst, okay, jetzt muss ich mein Verhalten ändern. Sprich, wenn wir Menschen also jetzt so mal komplett global anerkennen würden, wir haben hier zusammen ein Problem. Und dabei haben wir in Deutschland zum Beispiel ein viel größeres Problem, was wir produzieren, als die Menschen in Afrika zum Beispiel. Um das auch einfach mal ganz klar zu sagen.
Yeah.
Dann müssten wir zu dem Schluss kommen, dass sowas wie Kreuzfahrten nicht mehr geht, dass sowas wie, keine Ahnung, drei Autos nicht mehr geht, dass vielleicht auch, dass unsere Ernährung, viel Fleisch und so weiter, das sind alles Punkte, wo wir wissen, und das ist auch nicht, weil ich jetzt meine, ich will irgendwem eine schlechte Laune machen oder so, sondern wo wir einfach wissenschaftlich wissen, dass das Klimatreiber sind, Klimakiller, um das einfach mal so zu sagen. Und wenn wir das wissen, dann würde das bedeuten, wir müssen das abstellen. Und das würde ja bedeuten, wir müssen auf etwas verzichten, was uns Spaß macht, was wir liebgewonnen haben. Und Politik ist offensichtlich heute in einer Phase, ich weiß nicht, ob sich das nochmal ändern wird, wo sie nicht so gerne Anforderungen an die Bürgerinnen und Bürger stellt. Weil das wäre ja eine Anforderung, ne? Also wir müssen uns alle ändern, wir machen jetzt einfach eine andere Politik, aber du, liebe Wählerin, lieber Wähler, musst dich halt leider auch ändern. Es geht nicht anders, die äußeren Umstände sind so.
Ja.
Das würde am Ende vermutlich bedeuten, dass die Wählerin und der Wähler sagen, du bist ja böse, du bist ja gemein, du hast mir meine Kreuzfahrt genommen, mein Schnitzel und ich darf mein SUV auch nicht mehr fahren, dich wähle ich nicht mehr. Und genau deshalb, so zumindest meine Analyse, findet es halt sehr wenig statt innerhalb der Politik. Bei den Grünen ist es noch viel gelaufen, im Wahlkampf allerdings dieses Jahr 2025 auch nicht mehr so, weil dieses Thema Klima, deshalb vorhin meine Frage, ist dieses Thema eigentlich irgendwie out? Und das Witzige ist, es ist gar nicht out, ne? Ich habe mal mir Umfragen angeschaut. Also die Sorge vor dem Klimawandel ist durchaus hoch von den Menschen. Und das Interessante ist, dass 83% der Deutschen ihn auch als ernsthafte Bedrohung ansehen.
Aber?
Und 86%, noch kein Aber, 86% fordern auch mehr Anstrengung der Regierung. Aber nur 68% unterstützen konkrete Maßnahmen.
Schwierig. So.
Genau. Und da
geht nicht
ist,
auf.
Genau. Und da ist halt das Problem, ne?
Ja.
Also, weil 2/3 der Menschen befürchten, ihr Leben anpassen zu müssen. Und das bedeutet halt, dass die Dinge, wo du gedacht hast, ach Mensch, das macht jetzt aber gerade Spaß und das bereichert gerade mein Leben,
ja,
dass du das aufgeben musst, obwohl du mit diesem Spaß ja andere Bereiche ausbeutest und das eigentlich gar nicht so im Kopf hast. Und das ist das Problem. Und ich glaube, deshalb wird es so ausgeblendet.
Das ist ein Riesenproblem. Und ich glaube auch, dass es ein Problem ist, dass wahrscheinlich ein gutes Drittel der Menschen, die heute Politik machen, 2050 gar nicht mehr auf dieser Welt sind. Das ist schon mal ein enorm großes Problem, sowohl für die Menschen als auch für uns tatsächlich. Und ich habe mir überlegt, wie es zu dieser Ansicht kommt, weil wir können ja gleich mal gegenseitig verraten, was wir für das Klima tun, beziehungsweise wie wir uns da engagieren. Aber ich habe mir mal angeschaut, welche Bevölkerungsgruppen den größten CO2-Ausstoß pro Kopf haben. Weil man soll ja immer vor seiner eigenen Haustür kehren. Und wenn ich irgendwie normale Familie, was kann die machen? Müll trennen und so weiter, haben vielleicht kein Auto. Und es sind so, dass also die ärmsten Menschen weltweit, und das sind 50% der Weltbevölkerung, haben nicht viel. Die haben einen Pro-Kopf-Ausstoß, also in Tonnen von 1,4, also Tonnen pro Jahr. Die reichsten 10%, 17,6. Top 1 in Deutschland, 83,3. Superreiche weltweit, 0,01%, 2300 Tonnen. Das heißt, also, da können sich sehr, sehr viele Menschen, die nicht viel Geld haben, sehr, sehr korrekt verhalten, wenn das superreiche 0,01% der Welt durch den Tisch tritt und sagt, gucken wir mal, vielleicht können wir ja Venedig unsere Hochzeit feiern.
Ich wusste, dass du darauf hinaus willst.
Und deswegen, ich habe es vorher nicht verstanden und ich war da auch eher so ein bisschen mit dem Finger zeigen, um ehrlich zu sein. Aber wenn ich diese Zahlen kenne, wenn ich weiß, dass vor allen Dingen ja auch die Industrie da einen sehr großen Anteil dran hat und wenn wir jetzt 4 Jahre, sage ich mal, in die richtige Richtung gelaufen sind und wenn dann eine Regierung oder eine Wahl dazu beiträgt, dass alles wieder zurückgedreht wird, warum soll ich mich dann einschränken? Warum soll ich denn nicht, wenn ich 40, 50 Jahre gearbeitet habe, mir irgendwie einen schönen Lebensabend machen, warum soll ich denn nicht eine Kreuzfahrt machen? Warum soll ich nicht 4-mal im Jahr in Urlaub fliegen? Und warum soll ich keinen dicken V8 fahren? Warum?
Und genau das ist das Problem. Und da hört dann diese Argumentationskette auf. Du könntest sie noch ein bisschen größer machen und könntest sagen, ja, aber wir in Deutschland, so schlimm ist es auch gar nicht. Die USA und China sind noch viel schlimmer. Also du kannst das Ding noch ein bisschen weiter treiben und erstmal von dir weg und sagen so, ist ja gar nicht hier, ist nicht mein Problem. Da sollen sich erstmal die anderen drum kümmern, die ja noch viel mehr machen.
Ja.
Zur Wahrheit gehört aber im Übrigen auch, dass gerade China das Land ist, was am stärksten und am schnellsten erneuerbare Energien ausbaut. Also das muss man einfach mal sagen. Also gar nicht, weil sie so groß sind, sondern wirklich auch pro Kopf. Also ne, das muss man ja vergleichbar machen. Die machen das natürlich auch, weil die ihre Megacities haben, weil die viel mit Kohle gemacht haben und immer noch machen. Die können überhaupt nicht mehr atmen. Also das ist quasi nicht, weil die denken, oh, erneuerbare Energien ist so super fürs Klima, deswegen machen wir das. Sondern die machen das aus der Not heraus, weil die Menschen nämlich gar nicht mehr atmen können. Und da ist, glaube ich, auch der Hund begraben quasi. Wenn wir verstehen würden, dass Klimaschutz Menschenschutz ist, dann kriegen wir vielleicht einen ganz anderen Spin da rein. Weil dieses Klimaschutz, das hängt ja den Leuten so zu den Ohren raus. Ne? Das kann keiner mehr hören. Ich glaube, dieses Wort ist auch wirklich verbraucht. Das funktioniert einfach auch gar nicht mehr. Aber wenn wir Menschen verstehen, dass wenn das so weitergeht mit dieser Klimaentwicklung, mit diesen Hitzetagen, mit dem auch für die Wirtschaft, wir kommen ja gleich nochmal drauf, aber zum Beispiel auch bis 2030 warnt das ILO-Institut, dass es weltweit zu einem Rückgang von Arbeitsstunden von 2,2% führt. Also wir werden auch immer unwirtschaftlicher auf der ganzen Welt, nicht nur in Deutschland. Und bei uns ist es halt noch besonders brisant in den produktiven Sektoren. Und wir sind ja ein sehr wirtschaftsstarkes Land, zumindest noch.
Ja.
Wenn wir dann also verstehen würden, und ich glaube, wir haben kein Verständnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Wir haben also verstanden, dass der Klimawandel ein wirkliches Problem für uns jetzt schon ist und noch mehr wird. Aber wir schaffen es noch nicht, ich hoffe, wir sind noch irgendwann an dem Punkt angekommen, dass wir es umsetzen können, zu handeln und festzustellen, dass es der Erde, dass es dem Klima, dass es der Umwelt am Ende egal ist. Also wir sind vielleicht 100 Jahre, wenn es gut läuft, als Einzelperson hier auf der Welt, wenn es richtig gut läuft, also richtig, richtig gut. Und dann hoffe ich, dass man da nicht noch 10 Jahre Matsch in der Birne ist, sondern wenn, dass man das auch 100 Jahre erleben kann.
Ja.
Aber sei es drum, wir sind 100 Jahre da. Die Welt war schon so viele Tausende von Jahren vor uns da und sie wird auch noch nach uns da sein. Der ist das schlichtweg egal.
Ja.
Die muddelt sich irgendwie zurecht.
Mhm.
Die Frage ist nur, können wir als Menschen, kann unser Organismus, kann dein Sohn und vielleicht auch deine Enkel, können die mit diesen Bedingungen auf dieser Erde noch leben? Und die Frage müssen wir uns einfach stellen. Und wenn wir als Gesellschaft heute sagen, das ist uns doch völlig egal, ja gut, dann ist es jetzt so, dann machen wir einen Haken dran.
Ja.
Wenn uns das aber als Gesellschaft nicht egal ist, dann müssen wir jetzt langsam in Quark kommen, dann müssen wir handeln und dann können wir nicht einfach nur so ein bisschen Greenwashing machen und Shishi so nach dem Motto, aha, wir machen ja Klimaschutz.
Mhm.
Dann müssen wir jetzt klotzen, weil wir erkannt haben, dass es auch unsere Wirtschaftsfähigkeit und dass es das alles runterschraubt, was uns als Deutschland, als Exportnation jetzt auch ausmacht.
Mhm.
Also dann bleibt uns nur dieser Schritt, auch wirklich endlich mal zu handeln. Aber ich glaube, wir lügen uns am Ende einfach so als Gesellschaft, als Politik immer noch selber in die Tasche. Das ist ein Riesenproblem.
Ja, ich glaube, es ist sowieso schwierig, weil die Menschen ja nun mal gerne nach links und rechts gucken. Das heißt, wenn ich in der Mitte bin und habe links einen Nachbar, der sich wirklich top verhält, gar kein Auto, fährt Fahrrad, Urlaub nicht, baut sein Gemüse selbst an und so weiter. Und rechts ein, der wirklich durch den Tisch tritt, den sehe ich kaum, weil er immer durch die Welt chattet und 3, 4 Autos da. Dann gucke ich wahrscheinlich eher nach rechts und denke mir, Mensch, warum soll ich mich denn so verhalten wie der links neben mir? Das bringt ja eh nichts. Und das ist, glaube ich, so ein Mentalitätsding auch letztendlich. Und sie denkt, weil der Menschen einfach egoistisch sind. Also wenn man sich mal Politik anschaut, die werden für 4 Jahre gewählt und sind dann weg. So. Und ich glaube, manche Menschen denken, ich bin 80 Jahre auf der Welt und was scheren mich die danach kommen? Obwohl ich vielleicht Kinder habe, plus den Gedanken, ja, wir können doch sowieso nichts ändern. Und ich habe mir halt die Frage gestellt, schon seit ich das Thema aufgebracht habe bei uns und nach meinen ganzen Recherchen, wie kann ich einer Person argumentieren, der ich sagen möchte, Mensch, tu mal ein bisschen was. Also gar nicht auch mit dem Finger zeigen, das ist sowieso, mit Klima ist ein ähnliches Problem wie mit dem vegetarischen Lebensstil. Das Gegenüber kommt immer direkt in eine Verteidigungshaltung. Das ist ein Riesenproblem, weil man hat das wirklich sehr, sehr selten, dass man auf Augenhöhe diskutiert und dass man sagt, ey, ich will dir gar nicht, fahr so oft, wie du willst im Urlaub und mach dies und das. Guck einfach nur mal und stell das mal ein bisschen in Frage. An diesem Punkt kommt man ziemlich oft gar
nicht. Ja, aber ich glaube, da ist doch das Unfaire. Am Ende wünsche ich mir doch, jetzt als Bürgerin gesprochen, aber von mir aus auch als Politikerin gesprochen, dass Politik genau das regelt. Ich meine, das ist doch genau das, wofür Politik, wofür Landes-, Bundesregierung, wofür von mir aus auch die Europäische Union da ist, nämlich um die Leitplanken zu setzen.
Mhm.
Und innerhalb dieser Leitplanken können wir uns als Menschen, als Unternehmen, als was auch immer bewegen und dann funktioniert es. Und ich finde, da macht sich Politik einen schlanken Schuh. Das haben aber auch wir Grünen leider nicht hinbekommen in der Regierung, vorher in der Ampel, dass wir zum Beispiel diese Geschichte, wir haben schon häufiger mal darüber gesprochen, über das Klimageld, dass wir also wirklich sagen, derjenige und diejenige, die viel verbrauchen, viel CO2, die so oft in den Urlaub fahren, die einen eigenen Jet haben, was auch immer, ne, die reichsten 0,1%, die du gerade angesprochen hast, dass die auch wirklich richtig dick dafür löhnen müssen, damit sie entweder ihr Verhalten ändern, oder aber man wenigstens mit diesem Geld Klimaschutzmaßnahmen anstoßen kann und eben auch andere, die sich vorbildlich verhalten, dass man denen wieder was zurückgeben kann. Das wäre eine Art von fairer Klimapolitik.
Ja.
Das haben wir nicht hinbekommen und ich sehe im Moment mit Union und SPD auch nicht eine Regierung, die das irgendwie hinbekommt, wenn die jetzt darüber diskutieren, dass man vor Borkum ja auch nach Gas bohren könnte. Ja, also da beißt sich die Katze in den Schwanz. Also das wird sich da an der Stelle, glaube ich, nicht ändern. Wir werden uns immer noch in die Tasche lügen. Wir werden immer noch auch an den Punkt kommen, dass wir erstmal sagen, ja, wir machen das alles mit Technik weg.
Mhm.
Ne, also das ist der Punkt gerne ja auch von der FDP. Wenn wir das alles technologisch irgendwie hinbekommen, dann läuft das ja schon. Und ich wollte einen kleinen kurzen Schwenk darauf machen, weil du gesagt hast, junge Menschen und es gibt so viele Ältere, die in der Politik sind und die erleben teilweise 2050, 2060 gar nicht mehr. Die jungen Menschen, die sich vor allen Dingen bei Fridays for Future organisiert haben und gesagt haben, hier, wir haben Probleme im Klima und liebe Politik, wir wollen, dass ihr uns mal zuhört und dass ihr auch in unserem Sinne handelt. Das hatte ja wirklich einen ganz großen Zulauf, hat dann immer mehr abgenommen, weil die natürlich auch irgendwann total frustriert waren und auch demotiviert, weil da ja nichts gekommen ist.
Mhm.
Also nicht das, was sie sich vorgestellt haben. Und das ist ein Problem, aber das sind nicht alle Jugendlichen, das muss man an dieser Stelle auch sagen, oder alle jungen Menschen. Es gibt genügend, da haben wir auch schon drüber gesprochen, als wir die ganzen Wahlen analysiert haben, die vor allen Dingen im jungen Spektrum so eine Partei wie die FDP gewählt haben.
Ja.
Auch als junger Mensch, auch wenn du dir vorstellst, okay, Klimawandel ist da und ich werde wahrscheinlich auch noch über 2050, 2060 hinaus leben. Auch diese, wo man ja auf die Idee kommen könnte, all diese Menschen können doch gar nicht mehr auf die Idee kommen, eine Partei zu wählen, die sich das nicht explizit auf die Fahne geschrieben hat. Doch können sie.
Mhm.
Und das bedeutet doch am Ende eins, aus meiner Sicht, wir haben zu wenig Vorbilder. Wir haben zu wenig Vorbilder, vor allen Dingen auch von den Menschen, die Geld wie Heu haben und die trotzdem einen anderen Lebensstil haben können.
Mhm.
Also ich finde, dass du hast ja Jeff Bezos gerade angesprochen und ich kaufe mir halt mal kurz Venedig und feiere da meine Hochzeit und lass die alle mit dem Privatjet anreisen, die ganzen 200 Gäste, die da kommen sollen. Die Klimabilanz ist bestimmt auch ziemlich interessant, was das angeht. Aber wenn ich daran denke, dass wir noch einen anderen ziemlich reichen Menschen in den USA haben, das ist Bill Gates und der hat ja zusammen mit seiner Frau eine Stiftung.
Ja.
Und diese Stiftung macht ganz viel, wenn nicht sogar der gesamte Inhalt der Stiftung, da bin ich mir jetzt nicht sicher, im Bereich Wasser, Brunnenbau und so weiter. Das heißt, die engagieren sich schon sehr stark für Umweltthemen, für den Klimaschutz oder Klimaanpassung, wie auch immer man das nennen möchte. Aber trotzdem sind sie halt reich und trotzdem verbrauchen sie ganz viel CO2. Und ich finde, da haben wir, also da machen wir uns nicht ehrlich, auch so als Gesellschaft. Und ich habe aber jetzt auch keinen Lösungsansatz, dass ich jetzt sagen kann, okay, wie kommen wir dem denn bei?
Mhm.
Also wie lösen wir das Problem?
Ja.
Weil dass wir eins haben, das ist jetzt ja offensichtlich unbestritten.
Ich glaube, am Ende des Tages funktioniert es nur darum, dass man mit sich selbst im Reinen ist. Das ist, anders kann ich es mir einfach nicht vorstellen, weil wenn ich sage, ich habe es gerade schon erklärt, wenn ich nach links und rechts gucke und sage, okay, ich kann eh nichts ändern und es ist leider so, wenn man sich die Zahlen anguckt, dann kann eine einzelne Person nichts ändern und nicht mal 1000 Menschen können etwas ändern, wenn eine andere Person einmal irgendwo hinjettet für ein Event. Es gibt Leute auf Instagram, die vermarkten es und die werden dafür gefeiert, dass sie für einen frischen Haarschnitt nach Mallorca fliegen. Und das ist ein Lifestyle, wo viele Juhu schreien und sagen, das ist erstrebsam, das möchte ich auch.
Und da könnten wir, glaube ich, eine ganz neue Debatte aufmachen, nämlich ist Reisen, weil das ist ja auch ein großer Teil der CO2-Emissionen, ist Reisen eigentlich zu günstig? Wenn ich darüber nachdenke, als ich aufgewachsen bin, im Alter von, keine Ahnung, 8, 9, 10 Jahren, da war das überhaupt nicht üblich, dass Menschen so, also quasi normale Menschen, so Mittelschicht, dass die jetzt großartig Flugreisen gemacht haben. Sondern man ist vielleicht mit dem Auto irgendwo hingefahren, man hat vielleicht irgendwo Camping gemacht oder sowas. Das war Urlaub früher, so in den 80ern, in den 90ern. Aber noch nicht diese Masse. Eine Woche, keine Ahnung, Türkei all inclusive, 400 Euro mit Flug. Und da stelle ich mir halt die Frage, ob das kaputt macht. Natürlich macht das jetzt wieder eine soziale Diskussion auf, nämlich kann und soll und darf sich jeder Urlaub leisten? Das ist halt dann die nächste Frage, die kommt. Und dafür wird unser Podcast heute auch nicht ausreichen von der Länge. Aber ich glaube, das ist überall dieses Problem. Wenn du auf der einen Seite anfängst, dann hast du ein Ungleichgewicht auf der anderen Seite. Und ich glaube, weil wir alle zusammen nicht die Idee haben, wie kriegen wir es hin, lassen wir es lieber ganz bleiben, reden wir auch gar nicht mehr drüber. Aber ich würde noch mal ganz kurz zu 2, 3 Zahlen kommen, weil die Schäden in Deutschland durch den Klimawandel, die summieren sich ja. Ne? Du hast gerade das Ahrtal angesprochen, was ja unbestreitbar auch Folge vom Klimawandel ist. Und seit 2000 haben wir in Deutschland mindestens 145 Milliarden Euro, die wir auf diese extremen Ereignisse wie Fluten und Hitze rekurrieren können. Also nur deswegen. Dann gibt es noch eine weitere Studie, die beziffert durchschnittliche klimabedingte Schäden seit dem Jahr 2000 mit 6,6 Milliarden pro Jahr. Wir haben Agrar- und Forstschäden. Also du hast einen Wald vor deiner Tür. Du wirst auch sehen, dass der Wald sich durch dieses Wetter, was wir jetzt haben, also Wetter ist ja das, was gerade ist, und Klima ist das, was ein bisschen mehr Zeit beansprucht. Da haben wir Forstschäden von 25,6 Milliarden. Also das ändert ja was. Ne? Geh in Harz, guck dir die Borkenkäferproblematik an, trockene Wälder und so weiter. Das kostet richtig, richtig viel Geld.
Ja.
Und da müssen wir auf die Idee kommen und sagen, es muss ein Wandel her. Ja. Es nützt nichts. Wenn Friedrich Merz weiter darauf setzt, dass er seine ganzen Milliarden, die er in den Haushalt packt, wenn er die mit Wirtschaftskraft wieder auffüllen möchte, dann muss er hier was tun, weil ansonsten wird alleine der Klimawandel oder die Folgen des Klimawandels, die wirtschaftlichen Folgen des Klimawandels, wird das, was er sich da vorstellt, komplett wieder auffressen.
Ja.
Es wird nicht gehen.
Ich glaube, ich habe überlegt, wie man das machen kann, und ich kann hier froh verkünden, dass ich die Lösung habe.
Warte, Trommelwirbel.
Ja. Ich glaube, es muss ein Belohnungssystem her, weil es ist nun mal so, wenn man, ich mag niemanden seine Kreuzfahrtreise irgendwie absprechen, weil ich einfach nicht beurteilen kann, wenn jemand 50, 60 Jahre kein Fleisch gegessen hat, kaum Auto gefahren ist und nie im Urlaub war und dann diese eine Kreuzfahrtreise macht, wer bin ich dann, das zu verurteilen? Ne? Und auch wenn das immer komisch ist, wenn ich sage, ich möchte in die Natur die Welt bereisen und die Schönheit der Natur erleben und fahre damit so Riesendampfer dahin, das ist für mich ein Widerspruch, aber ich möchte es nicht verurteilen. Und ich habe mir gefragt, was macht man, wenn man sagt, okay, die Leute, die es so machen, wie sie es machen, die machen es halt, aber die Leute, die es nicht so machen, die werden begünstigt. Also als Beispiel, wenn ich, das Finanzamt weiß sehr viel von uns und die Stadt bzw. die Verwaltung auch, was ist, wenn man Bonuszahlung kriegt, wenn man kein Auto angemeldet hat, zum Beispiel. Oder wenn man das mit dem Personalausweis, der wird ja quasi gescannt, wenn man fliegt, wenn man keine Flugzeiten pro Jahr auf seinem Ausweis hat. Sodass Menschen, die praktisch sich es erst gar nicht leisten können, wegzufliegen und es auch gar nicht machen, oder die zum Beispiel gar kein Geld haben, Auto zu fahren, daran partizipieren, dass Menschen, die sehr, sehr viel Geld haben, wilde Sau spielen. Das heißt, das wäre schon mal die, also das würde für die reichen Menschen erstmal nichts ändern, aber das würde etwas, das würde den nicht so gut betagten Menschen helfen. Und wenn man das so aufstellen würde, ähnlich wie mit Fleisch, also es wird ein bisschen schwieriger, aber letztendlich hat jeder Mensch heute eine Payback-Card und eine Deutschland-Card, von daher wäre das halt möglich.
Also ich nicht.
Echt nicht?
Nein.
Okay.
Ich wehre mich dagegen, mit Händen und Füßen.
Okay. Ja, ich bin so ein Bonus-System-Mensch. Wenn ich irgendwie einmal im Monat irgendwie 10 Euro sparen kann, dann freue ich mich mega.
Aber das, was du erzählst, ist ja das Klimageld. Das, was du erzählst, ist das Klimageld.
Das ist das Klimageld, und das ist leider ins Stocken gekommen, beziehungsweise die Auszahlung ist ein bisschen schwierig gewesen. Aber wenn man halt die Geschichte halt einfach anders erzählt und die Menschen belohnt und nicht bestraft, wenn man es halt wirtschaftlich attraktiv macht, ja, nicht zu reisen, sich irgendwie nicht zu, wenn man halt zum Beispiel Mülltonnenleerungen, die werden ja auch getrackt, da guckt man raus. Es ist ja immenser Müllverbrauch, wenn ich mir angucke, was wir allein für einen Müllverbrauch jetzt durch den Kleinen haben. Wenn man sagt, okay, Mülltonne ist nur halb voll, wenn es halt wirklich so ein Bonuspunktesystem geben würde und man damit letztendlich Geld verdienen würde. Also so, dass es sich wirklich lohnt, was für die Umwelt zu tun. Ich glaube, das könnte was bewirken.
Ich bin gespannt, weil die Begründung, warum das Ganze nicht gekommen ist, war ja damals von unserem Finanzminister Christian Lindner, der dann gesagt hat, ich habe ja gar nicht alle Kontonummern von den Bundesbürgerinnen und Bürgern. Ja. Aber lassen wir das mal an der Stelle stehen.
Ne?
Das ist so, vielleicht müssen wir da sonst einfach mal einen externen Workshop irgendwie in Wien organisieren oder so, damit dann unsere Verwaltung das auch hinbekommt. Ich habe ja noch so viele Informationen rausgesucht, weil unter diesem Begriff oder unter diesem Titel, wie du es heute genannt hast, warm war es doch schon immer, das Klima beruhigt sich schon wieder, hätte man noch so viele andere Sachen besprechen können. Und jetzt sind wir schon wieder bei 45 Minuten. Ich habe mir zum Beispiel noch viele Städte rausgesucht, die sich auf den Weg gemacht haben mit konkreten Anpassungsmaßnahmen, weil es halt ist, wie es ist.
Ja.
Und weil wir jetzt nicht mehr ewig weit mit den Temperaturen runterkommen, aber wir können es vielleicht begrenzen und können uns anpassen. Ich habe mir angeschaut, was Paris macht. Die haben eine ganz umfangreiche Klimastrategie mit Paris Adapté verabschiedet. Also wirklich bombastisch, was die alles machen. Das kann ich an der Stelle einfach nur mal empfehlen. Googelt das mal und schaut euch das an, was da passiert.
Die zeigen, dass es geht, ne?
Genau, da können wir uns noch eine ganze Menge abgucken. Und weil wir am Anfang darüber gesprochen haben, ob du einen O-Ton heute für uns hast, weil das hat ja letztes Mal so gut geklappt und du gesagt hast, es gibt so viele, ich konnte mich nicht entscheiden, habe ich einen, den ich vortragen möchte.
Ja.
Der ist auch nicht lang und wir erinnern uns vielleicht, dass ich bei einem Podcast vor 2-3 Wochen mal erzählt habe, dass wir im Umweltausschuss der Stadt Jever über das Klimaschutzkonzept debattiert haben.
Mhm.
Und dass es da einen Ratsmenschen gab, der dagegen war und gesagt hat, wir würden den sozialen Frieden ja gefährden, wenn wir sowas beschließen. Und weil die ganzen armen Menschen, die können sich das alles nicht leisten und so weiter.
Ja.
Dieser Mensch hat ja von mir ordentlich Gegenwehr bekommen. Und das Verrückte ist, jetzt in der Ratssitzung hat er für dieses Klimaschutzkonzept gestimmt. Das heißt also, es bringt was, mit Menschen zu reden. Das möchte ich an dieser Stelle einfach mal sagen und mich auch dafür bedanken, wenn dieser Mensch jetzt sogar unseren Podcast zuhört. Aber für Heiterkeit und auch für Stirnrunzeln hat ein anderer Ratsherr jetzt bei der Ratssitzung am Donnerstag gesorgt. Übrigens das erste Mal, dass wir live gestreamt haben. Das hat 4 Jahre gedauert. Ich habe diesen Antrag damals mit den Grünen und mit der SPD zusammen eingebracht. 4 Jahre hat es gedauert, aber jetzt sind wir endlich soweit. Und dieser Mensch hat gesagt in der Debatte zum Klimaschutzkonzept, das Wetter hat sich schon immer auf natürliche Art und Weise verändert. Fragen Sie mal einen Dinosaurier, wie das Wetter damals war. Da war es auch anders als heute.
Oh, ist das dumm.
So, und das war dann irgendwie auch so ein bisschen das Niveau der Debatte. Es wurde fast nicht besser. Wir haben das dann versucht, so ein bisschen auf die Sachebene zurückzuholen. Erfreulicherweise haben wir das Klimaschutzkonzept mit Mehrheit beschlossen. 18 Ja-Stimmen gab es dafür, also alles gut. Ich wollte an dieser Stelle nur mal diesen entsprechenden O-Ton reinbringen und sage, es geht auch so. Wir können auch mal die Dinosaurier mit ins Spiel holen. Also das war wirklich ganz spannend, aber wie gesagt, wir hätten noch so viele Themen, über die wir unter diesem großen Thema jetzt sprechen könnten. Vielleicht brauchen wir auch noch mal eine zweite und eine dritte Folge. Wir haben vorhin ja mit KI angefangen. KI und Klimawandel hat auch ganz viel miteinander zu tun, was das angeht, Klimamodelle, die Berechnung, was steckt dahinter und so weiter. Also wirklich richtig, richtig interessant. Aber das können wir ja mal zu einem anderen Tag und Thema machen. Ich befürchte, wir werden noch ein paar warme Wochen dieses Jahr haben, wenn nicht sogar heiße.
Ich glaube auch. Also wir haben alles auf der Webseite, da steht sehr, sehr viel Interessantes. Wir haben vielleicht noch ganz kurz, da steht auch was zur 97%-Studie. Da geht es darum, dass 2013 kam in der Fachzeitschrift Environmental Research Letters eine wissenschaftliche Veröffentlichung, beziehungsweise es wurden 12.000 wissenschaftliche Veröffentlichungen untersucht. Und 97,1% der Veröffentlichungen beziehungsweise der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler waren sich einig, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Also das sind sehr, sehr viele Menschen. Das ist quasi ein Konsens, wie er im Buche steht. Und da sind so ein paar Diskussionshilfen. Wenn ihr also mal ein bisschen weg wollt von den Stammtischparolen und richtige Zahlen haben wollt, das findet ihr alles ganz kurz aufgedröselt, also kurz und kompakt. Das stehen jetzt nicht ellenlange Sätze, sondern wie ihr das von uns kennt, stichwortartig aufgelistet. Und da ist eine Menge Zeit reingeflossen. Und wenn ihr es durchgeschaut habt, lasst gerne mal Feedback da.
Wunderbar, dann sind wir ja schon fast am Ende. Da bleibt ja nur noch mein plattdeutsches Sprichwort.
Mhm.
Und das habe ich jetzt mal bezogen auf vor allen Dingen den Dienstag und den Mittwoch bei uns, die ja sehr, sehr heiß waren. Und ich hatte ja vorhin schon berichtet, wie ich mich fühlte. Und das plattdeutsche Sprichwort geht so, mi sit dat wer in de Knaken. Also mir sitzt das Wetter an den Knochen und genauso habe ich das auch gefühlt und gespürt. Und es war an der Stelle nicht heiß. Und so Temperaturen, wie wir sie heute haben, so um die 20, 22 Grad, gerne sonst mit Sonne und nicht mit einem bedeckten Himmel, auch alles schick. Aber diese 30 Grad, es ist mir zu heiß.
Brauche ich auch nicht. Aber ich glaube, da merkt man bei uns beiden das Alter, ne? Irgendwann, ich glaube, wenn man darüber spricht, dass die Hitze schlaucht, ist der Punkt, glaube ich, wo man das jugendliche Alter verlassen hat.
Und wo du gerade Alter sagst, das ist ganz schön, das kann ich an dieser Stelle mal sagen. Wir haben hier gerade eine Podcast-Folge aufgenommen, die ich mir dann morgen am Sonntag zu meinem Geburtstag anhöre und wir jetzt, und ich habe mir quasi meine eigene Podcast-Folge zum Geburtstag geschenkt. Und genau, das fand ich ganz schön.
Das ist doch schön. Das geht auch nicht, das kann auch nicht jeder.
So, und aber weil du gesagt hast, man wird ein Jahr älter und so und ja, merkt man dann offensichtlich auch am Wetter.
Aber dann ist es ja schön, dass morgen, glaube ich, recht schönes Geburtstagswetter werden soll, beziehungsweise dass heute schönes Geburtstagswetter ist, weil ihr hört es ja am Sonntag, oder? Oder wird es heiß? Ich weiß es gar nicht. Wird schön?
Nein, es wird so wie Samstag, also zumindest hier bei uns in Friesland, vielleicht kommt zwischendurch mal die Sonne raus, aber 20 Grad, also wunderbar. Mehr möchte ich gar nicht.
Wie bestellt?
So ungefähr.
Sina, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, obwohl es ein schwieriges Thema war. Wie gesagt, wir werden wahrscheinlich noch das ein oder andere Mal drüber sprechen. Wir haben ja noch vor, dem Podcast ein bisschen weiterzumachen und wir sind quasi live dabei bei der Erwärmung. Und dann wünsche ich dir einen richtig schönen Geburtstag und freue mich aufs nächste Mal und sag Tschüss.
Tschüss, Manuel. Danke.